Mrs. Wang.
Mrs. Wang, are you with us?
I am paying attention.
Patrios hört, nachdem du deine Ehrfurcht darüber abgelegt hast, dass ich es tatsächlich zustande gebracht habe, zu Beginn dieses Podcasts, fehlerfrei in der richtigen Reihenfolge Everything, Everywhere, All at Once zu sagen.
Das hast du da abgelesen.
Ja, habe ich sogar, tatsächlich. Der Titel des Films, den wir heute hier besprechen möchten, nachdem wir es ja auch vor ein paar Wochen schon mal in einem anderen Podcast angekündigt haben. Der Film läuft ja schon eine ganze Weile hier und da im Kino, wenn auch nicht flächendeckend, wie ich von manchen Zuhörern auch gehört habe, aber trotzdem als A24-Release doch ein bisschen größer als so, ist jetzt nicht ein absoluter Nischenfilm oder so, bewegt sich jetzt doch aufgrund dessen, dass er eben schon einige Wochen läuft, schon, glaube ich, auf dem baldigen Video-on-Demand-Release zu. Und online hat man ihn vorher ja auch schon in den Staaten und in anderen Ländern finden können, weil er bei uns ja auch ein bisschen später jetzt erst rauskam. Aber ich möchte dir erstmal eine Frage stellen, und zwar, Patrick aus Hürth, weißt du, welche Verbindung es zwischen mir und diesem Film gibt?
Außer, dass du fehlerfrei den Titel lesen kannst?
Ja.
Nee, weiß ich nicht. Schieß los.
Okay.
Kennst du wieder irgendwen über den Kaffeemann, der da beteiligt war?
Nee, so krass ist es nicht, aber ich finde trotzdem, diese Verbindung sei mir zugute gehalten, finde ich schon sehr amüsant und etwas Besonderes. Die beiden Regisseure des Films, Dan Kwan und Daniel Scheinert,
waren mal bei der Berlinale, Kurzfilmfestival.
nein, das ist eigentlich viel billiger.
Ja.
Ich will nur auf den lustigen Fakt hinaus, die übrigens auch die Regisseure sind von diesem Swiss Army Man, den ich nie gesehen habe, aber der mir immer empfohlen wurde. Den kennst du auch, oder?
Also ja, mit, klar.
Danny Radcliffe und Paul Dano. Ja, ja, genau. Auf jeden Fall, die beiden Regisseure, die scheinbar immer zusammenarbeiten, werden immer die Dans oder die Daniels genannt.
Hm. Das war's schon.
Das war's schon.
Okay, ja. Also er war jetzt wirklich ein bisschen schwach.
Das stimmt, ja.
Also, kannst du ja auch sagen, weil sie mit Daniel Radcliffe einen Film vorher gedreht haben. Ist das die Verbindung?
Ja, da war die Verbindung noch stärker, obwohl ich den Film nicht gesehen habe. Ja, aber Everything, Everywhere, All at Once, ein Film, der sehr viel Beachtung bekommen hat, unter anderem auch, weil er fast im selben Zeitfenster erschienen ist wie Doctor Strange and the Multiverse of Madness.
Und ein Film, und ich weiß nicht, ob das nur in Köln so ist, ich glaube, es ist allgemein einfach weltweit so ein bisschen, der so wirklich auf so eine Oldschool-Art geschafft hat, so einen eigenen Drive zu entwickeln und in immer mehr Kinos zu laufen und plötzlich auch irgendwie in den großen Kinos zu Hauptzeiten irgendwie die Kinoseele zu füllen, obwohl er am Anfang nur in den kleinen Kinos gestartet ist und wirklich sich so Stück für Stück irgendwie sein Publikum gefunden hat und immer weiter aufgebaut hat.
Ich hatte schon viel früher, bevor der bei uns lief, von dem Film gehört und dass er irgendwie sich so zu einem Kultgeheimtipp entwickelt, als er hier noch gar nicht lief, war dann aber irgendwie, hatte ich den Eindruck gewonnen, dass der hier vielleicht gar nicht ins Kino kommt oder schon gelaufen ist und ich habe es nicht richtig mitbekommen. Wir hatten da ja auch, soweit ich mich erinnere, entweder keine Pressevorführungseinladung oder das war zu einem Zeitpunkt, weil das auch mal Anfang des Jahres irgendwann der Fall war, wo wir beide keine Zeit hatten, irgendwie zu Pressevorführungen zu gehen. Da gab es mal irgendwie so ein paar Wochen, wo wir beide irgendwie im Urlaub oder mit anderen Sachen beschäftigt waren. Und so hatte man das irgendwie verpasst, aber immer im Hinterkopf, dass es diesen Film gibt. Und ich hatte mir schon überlegt, okay, kann man den irgendwie, gibt es den schon on demand, können wir den mal online nachholen? Weil das war immer so, ja, das sollte man sich mal angesehen haben, fragen auch immer mehr Leute nach. Und es haben auch Zuhörer immer mehr so geschrieben, macht ihr was dazu, würde mich interessieren. Und ja, jetzt nach langem Warten, in einem anderen Universum gab es das vielleicht schon, wer weiß.
In einem anderen Universum haben wir ihn vor Doctor Strange geguckt und haben einen überragenden Podcast über Doctor Strange gemacht, weil wir die ganze Zeit den Film hier herangezogen haben im Vergleich.
Ja, das ist möglich.
Aber wir können es ja jetzt andersrum machen. Also
ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Der Film ist ja auch so vollgepackt mit Ideen und Ebenen und Sachen, über die man sprechen könnte.
Und dann aber auch irgendwie gleichzeitig nicht, weil es irgendwie auch so Sachen sind, die man gesehen haben muss, die sich so ganz schwer in Worte fassen lassen, wenn man jetzt nicht unbedingt in diesem Strudel drin ist, den dieser Film irgendwie darstellt.
Mhm.
Weil da jetzt irgendwie einzelne Stellen einfach nur rauszupicken, würde dem Film irgendwie nicht gerecht werden, finde ich. Weil er schafft es ja wirklich mit so einem relativ ruhigen Anfang, wo es noch alles wie so eine ganz normale A24-asiatische Familiengeschichte daherkommt.
Aber auch so nicht nur ganz normal, sondern natürlich auch, weil es hier um eine chinesische Einwanderfamilie in Amerika geht. Es hat auch stark den Touch von so einem asiatischen Film über eine normale Arbeiterfamilie quasi. Weil es auch so authentisch so eine Art von Film und diese Familiendynamiken und sowas widerspiegelt, wie man das halt aus vergleichbaren normalen Filmen in Anführungszeichen kennt.
Ja, und dann wird man da eben so ein bisschen, ich will nicht sagen an die Hand genommen als Zuschauer, aber man wird reingesogen in diesen Tornado der Verrücktheiten, die aber eben gleichzeitig, und das war ja das, was bei einem Doctor Strange dann im direkten Vergleich, weil das ja auch ein Film ist, wo es um so Multiversen und so weiter geht, nicht so geschafft hat, sondern da einfach nur so probiert hat, Effekte, alles irgendwie auch bunt und verrückt zu machen. Hier kriegt das Ganze dann auch plötzlich so eine Tiefe und Emotionalität. Und dieser Mix aus den beiden Sachen, dass du coole Action hast, auch coole Action, wie das in so Asian-Filmen irgendwie typisch ist, mit cool choreografierten Kampfszenen und so weiter. Dann das Verrückte aus diesen Multiversumssachen, dann irgendwie eine emotionale Familiengeschichte und dann trotzdem noch irgendwie so eine Tiefe von Sinn des Lebens, Fragen und so weiter.
Philosophische Auseinandersetzungen,
ja. Das alles
mit dem
irgendwie
Sein.
Ja, das alles irgendwie in einem Film unterzubringen und dass auch jeder Punkt davon gut funktioniert. Muss ich schon sagen, ist schon wirklich Chapeau. Also das hätte ich bei dem, was ich vorher über den Film gelesen habe und bei dem, was ich irgendwie gesehen habe an Ausschnitten, nicht gedacht, dass das dann tatsächlich, wenn man sich dann einmal in diesem Erlebnis hingibt, dass das dann auch wirklich dermaßen gut funktioniert.
Auch inklusive der Tatsache, dass der Film die Eier, aber auch die Kreativität hat, was dieses Multiversumskonstrukt angeht, in alle Richtungen auch in die Extreme zu gehen. Das heißt, es gibt sehr absurde Alternativuniversen, die fast schon, also eine Sequenz, die ja auch oft zitiert wird, kann man mal schon mal so umschreiben, ist fast dieses Ratatouille-Szenario, dass da ein Koch ein Tier quasi unter der Kochmütze versteckt hat, das ihm beim Kochen hilft.
Das ist also unglaublich gut.
Nur als Realumsetzung wirklich gedacht, dann hast du ein Alternativuniversum und das spoilert jetzt auch nicht zu viel, wenn man halt weglässt, um welche Personen es da geht, wo irgendwie alle Menschen Füße anstatt Händen haben, wenn ich das jetzt richtig in Erinnerung habe. Oder so ähnlich?
Nee, sie haben Wurstfinger.
Wursthände.
Ja.
Riesige Wurstfinger, genau. Riesige Wurstfinger, stimmt. So war das. Was aber auch dann ernst genommen wird. Also all diese Sachen, es gibt halt sehr brutale Universen, wo es hauptsächlich dann so um so Action-Szenen und so geht, aber halt auch auf eine sehr, sehr brutale Weise, fast schon auch so Nazi-Diktatur-mäßig. Es ist wirklich in alle möglichen Richtungen und noch einige, viele, die man hier jetzt gar nicht erwähnen möchte, damit der Überraschungseffekt nicht kaputt geht. Aber da wurde wirklich mal mit dieser Idee gespielt, sodass es aber auch in die Narrative passt und nicht halt nur so ein belangloser Gulasch ist, der so beliebig nur so hingerotzt wirkt.
Wir sehen sogar bei den meisten in so einem kurzen Schnellzusammenlauf, wie es dann dazu gekommen ist. Oder zum Beispiel bei diesen Wurstfingern, um das mal als Beispiel zu nehmen, obwohl wir ja eigentlich nicht einzelne Szenen rauspicken wollten. Aber da sehen wir dann sogar evolutionär, wie es dazu gekommen ist, dass sich diese Körperform, nenne ich es mal, durchgesetzt hat und jetzt so die Menschen dementsprechend aussehen. Und das ist schon eine Mühe und eine Detailverliebtheit, die das Ganze dann natürlich noch genialer und auch gleichzeitig aber auch unterhaltsamer und witziger macht.
Das ist ja teilweise auch so, dass man in diese Paralleluniversen immer mal wieder reinguckt und dass auch immer wieder eben die Tatsache, dass man überhaupt dann manchmal dann wieder dahin zurückspringt oder da nochmal eine zusätzliche Szene hat, die ein bisschen mehr Hintergrund liefert, das hat auch immer mit der Hauptgeschichte zu dem Zeitpunkt zu tun. Aber es ist wirklich so, dass man bei manchen Sachen am Anfang denkt, ah, das ist nur so ein netter Gag. Zum späteren Zeitpunkt kriegt man dann aber wieder einen Einblick in dieses parallele Universum und es vermittelt einem irgendein emotionales Konzept oder irgendetwas auf philosophischer Ebene, was gerade in der Haupthandlung einen Bezug eben zum Hauptgeschehen hat. Oder es wird irgendwas halt symbolisch dargestellt, was gerade auf der Haupthandlungsebene eine Erklärung liefert oder so, ohne dass es so direkt eine lineare Geschichte quasi ist. Und dann denkt man so, ah cool, dieser lustige Gag, dass es da irgendwo so Personen mit Wursthänden gibt, wo ich am Anfang dachte, das ist jetzt nur, um einem vor Augen zu führen, wie crazy unterschiedlich die Paralleluniversen sind, der hat hier tatsächlich auch einen narrativen, tieferen Sinn plötzlich. Und dann gibt's später aber nochmal eine Szene, die das alles noch mehr vertieft oder die noch in eine andere Richtung plötzlich der ganzen Story oder dem Sinn der Story was hinzufügt. Und am Ende hast du das Gefühl, das ist genauso ein wesentlicher, genauso ausgearbeiteter Teil des Gesamtwerks gewesen, wie eben dieser rote Faden in der Mitte.
Du hast nichts, was einfach nur so zu so Gag-Zwecken da ist, was einfach nur da ist, um gerade visuell irgendwie was Interessantes darzustellen, sondern alles ist auch innerhalb der Handlung miteinander verknüpft. Alles hat irgendwie noch so einen tieferen Sinn oder später auch eine Bedeutung und ist gleichzeitig aber trotzdem noch cool anzusehen oder trotzdem noch witzig. Und das ist ja das, was wir so oft bei anderen Filmen irgendwie propagieren, dass du nicht einfach nur so Sachen hinklatschen kannst und so hoffen kannst, okay, das finden Zuschauer vielleicht ganz witzig oder sind davon jetzt kurzweilig unterhalten, sondern dass du wirklich gutes Filmmaking so betreibst, dass du das Ganze dann auch noch schaffst, in einen guten Film unterzubringen oder dass das Ganze dann auch noch eine Bedeutung hat. Und wenn du die zwei Sachen oder die drei Sachen miteinander verbinden kannst, dann hast du einen guten Film und nicht, wenn du einfach nur so sagst, hier, guck dir an, das ist witzig. Und knallst dann den Zuschauer damit voll.
Und ich muss aber auch sagen, dass ich, während ich den Film gesehen habe, mir eigentlich auch noch nicht so ganz sicher war, ob ich den gut finde oder nicht. Mhm. Also es war wirklich die ganze Zeit so, dass ich vielleicht teilweise auch während des Guckens so ein bisschen überfordert war durch die Menge an Dingen oder auch die Menge an guten Dingen vor allem. Obwohl der Film nicht super schwer mitverfolgbar ist. Das muss man, glaube ich, auch sagen. Der ist gar nicht dafür, dass er so viele Orte, so viele Parallelversionen von Figuren und so hat, bleibt er doch gut linear mitverfolgbar. Aber das alles trotzdem so in seiner Gänze zu verarbeiten und die ganzen Kleinigkeiten, die noch unterbewusst auf einen einprasseln, auch die emotionalen Momente, die sehr gut funktionieren, wenn das so alles zusammenkommt, also glaube ich, dass es bei mir, als ich im Kino saß, noch ein sehr überforderndes Gewitter quasi war. Weil ich so das Gefühl hatte, als der Film vorbei war, boah, das war schon ein geiler Film. Ich würde den auch jedem empfehlen. Aber ich habe überhaupt kein Gefühl dafür gerade, ob der so für mich richtig aufgegangen ist oder ob der so rund war oder so. Und im Laufe der Zeit, und das hat wirklich Wochen gedauert, musste ich dann immer wieder an so Einzelheiten denken, denen ich beim Gucken teilweise noch gar nicht so richtig Beachtung geschenkt hatte. Oder wo ich so dachte, ah, das ist ganz witzig, dass jetzt hier zum Beispiel diese Kulleraugen nochmal vorkamen. Und irgendwie so eine Woche später habe ich dann nochmal so überlegt, okay, wo kommen die Kulleraugen überall vor? Ach ja, in der Szene ja auch und da auch. Und da waren sie so nebenläufig auch drin. Und ganz am Anfang wurde dieser eine Satz über die Kulleraugen gesagt, der ist doch, glaube ich, stellvertretend für fast die ganze Handlung gewesen. Aber man hat es da noch nicht gewusst. Und da hat sich so im Nachhinein immer so eine größere Genialität, sage ich jetzt mal, mir so aufgetan, die aber irgendwie, die ich unterbewusst so schon beim Gucken aufgenommen habe, deswegen hatte ich sie auch in meinem Erinnerungsvermögen dann abrufbar, aber die wurde sozusagen so beim Gucken des Films noch in so ein Nebenfach geschoben, damit ich nicht zu überfordert bin. Und hinterher hat sich die dann irgendwie wieder rausgeholt und mich wieder daran erinnern lassen und die Sachen dann zusammenfügen lassen.
Es ist definitiv ein Film, den man auch so in Gänze sehen muss, um ihn überhaupt bewerten zu können. Weil dadurch, dass eben diese ganzen Sachen so verknüpft sind, dass später Sachen nochmal wieder aufgegriffen werden, die am Anfang vorkommen und so. Das ist ein Film, der nur irgendwie in Gänze funktioniert. Das Gefühl, was du eben beschrieben hast, das hatte ich auch während des Films, dass ich gerade am Anfang so dachte, so, ich weiß nicht, ob ich hier gerade so wirklich reinkomme und ob das jetzt nicht wirklich nur so eine Aneinanderreihung von irgendwie verrückten Sachen ist. Weiß ich nicht, ob mir das so gefällt. Ob das dann wieder so genau diese Art von Film ist, die ich nicht mag, die so total gehypt wird aus den falschen Gründen, aus den Gründen, weswegen ich jetzt nicht unbedingt Filme gucke. Hm. Aber dass das Ganze dann eben besonders in der zweiten Hälfte alles nochmal diesen krass tieferen Sinn hatte und das alles irgendwie dann nochmal auf so eine emotionale, tiefere Art Sachen erzählt hat, das war dann wirklich das, was mich dann von dem Film überzeugt hat und was dafür gesorgt hat, dass es auch so ein Seherlebnis war, dass man was so komplett Originelles gesehen hat. Was man jetzt mit auch keinem anderen Film irgendwie groß vergleichen kann. Und was das erste Mal wirklich aus dieser Multiversums-Idee das Ganze auch auf eine glaubwürdige, aber gleichzeitig auch sinnvolle Art in einem Film untergebracht hat. Und das, finde ich, ist so das Schwierige und wo viele Leute ja auch immer ganz viele Abkürzungen nehmen für ihre Filme, um das irgendwie einigermaßen logisch unterzubringen. Und das hatte der Film hier gar nicht nötig und hat er auch gar nicht gemacht, sondern er hat sich so den schweren Aufgaben gestellt und hat sie dann aber auch mit Bravour gemeistert.
Wenn man dann nochmal über vieles nachdenkt oder wenn man sich den Film auch nochmal ansieht, dann ist es auch so, dass diese ganzen Themen, die in dem Film drinstecken und die in dem Film verarbeitet wurden, und ich habe da auch schon, als ich mal bei YouTube rumgeguckt habe, so verschiedenst fokussierte Interpretationen gefunden, die sich dann immer nur so eines Topics angenommen haben und den Film dahingehend so untersucht haben. Und das Verrückte ist, alle zeitgleich stecken in diesem Film drin, behindern sich aber nicht gegenseitig. Das sind Themen wie Depression, das ist Themen wie buddhistische Philosophie, das sind Themen wie die typische Multiversumsfrage nach, was ist mein Potenzial, was ist, wenn ich mein Leben an bestimmten Punkten anders gestaltet hätte, welchen Verlauf hätte es dann genommen, was hätte ich dann machen können?
Das sind typische Familienfragen, die da drin vorkommen. Druck, den man auf die eigenen Kinder ausübt oder Erwartungshaltung und sowas.
Genau, du kannst es auf so vielen Leveln, auf sehr vielen kleinen, einfachen Leveln, auf sehr vielen großen Weltfragen-Leveln kannst du den Film, da kannst du den Film viel rauslesen, aber all diese Sachen, ohne sich, wie gesagt, gegenseitig im Wege zu stehen, sondern es ist eher so, dass die sich halt auch alle ergänzen und zu einem sinnvollen Ganzen fügen. Die sind aber dennoch wirklich im gesamten Film drin. Und es ist nicht, wie man das auch viel zu oft hat, in der Szene geht es jetzt um diese Sache, in der Szene geht es um diese Sache. Und hier hat der Film jetzt auch noch versucht, das unterzubringen. Sondern eigentlich sind alle Sachen, sobald man mal was in einem Film identifiziert hat, ich glaube, hier geht es darum. Wenn du dann über den ganzen restlichen Film nachdenkst und den ganzen restlichen Film dann danach überprüfst, wo das noch drin steckt, wirst du feststellen, es steckt in jeder Szene drin. Es wurde in jeder Szene beachtet, als wenn die Autoren, oder hier sind es ja, glaube ich, auch dann die Regisseure, die den auch geschrieben haben, als wenn die wirklich bewusst, also immer geguckt haben, wo ist das Potenzial, was kann dieser Film alles sein? Und wenn wir irgendwo einen Aspekt erkennen, der in diesem Film repräsentiert sein könnte, dann achten wir darauf, dass er wirklich auch ausgeschöpft wird und dass er wirklich auch die ganze Zeit präsent ist und dass wir ihn auch immer bedenken, dass das hier auch eine Rolle spielt. Und dass man da nicht am Ende so sitzt und denkt, ja, in den und den Szenen, da könnte man das so lesen, dass es hier tatsächlich zum Beispiel um das Thema Depressionen geht. Aber wenn du dann drei Szenen später guckst, widerspricht alles wieder diesem Topic. Und die Charaktere verhalten sich irgendwie dann wieder so, dass es überhaupt nicht dazu passt. Und das hast du hier halt wirklich, soweit ich das bisher gesehen habe, von allem her, was man in dem Film erkennen kann, gar nicht. Es ist eine sehr hohe Integrität mit jedem einzelnen Thema, was hier irgendwie repräsentiert wird oder herauszulesen ist. Und es ist einfach auch eine sehr, sehr gedankenvolle und es ist eine sehr präzise Art und Weise, Ideen auch konsequent auszuformulieren und dann dem ganzen Film über Beachtung zu schenken.
Ja, und das ist das, was ich eben meinte. Also der Film scheut sich nicht davor, diese schweren Sachen dann auch anzugehen. Und diese komplizierten Themen dann auch mit was zu verbinden, was gleichzeitig auch noch irgendwie diesen emotionalen Aspekt hat oder einen kulturellen Aspekt oder wie auch immer, dass all diese Fragen, die bei diesem ganzen Thema oder dieser Grundprämisse, die sie sich da aufgebaut haben, die da aufkommen, dass sie die ganzen Fragen auch angehen und diese Herausforderung eben nicht umschiffen, wie das eben zum Beispiel in Doctor Strange gemacht hätte, der ja auch die Möglichkeiten dazu gehabt hätte, durchaus. Also selbst als so ein Marvel-Film muss ja jetzt nicht unbedingt so krass in die Tiefe gehen, aber die Möglichkeiten gehabt hat, aus dieser Idee eben bestimmte Fragen aufzuwerfen und die auf eine bisschen mehr vielleicht am Boden gebliebene Art und Weise, aber trotzdem irgendwie da auch was geistig Anspruchsvolleres reinzubringen oder was ein bisschen tiefer auf einer emotionalen Ebene geht. Und hat diese Sachen dann immer so total links liegen lassen oder mit irgendwelchen Abkürzungen umschifft. Und das ist eben so dieses, dann kann halt auch nie ein großartiger Film bei rauskommen. Jetzt der Film ist eben das Risiko eingegangen, auch komplett zu scheitern. Das muss man ja auch mal so sagen. Also das ist ja. ein Film, der jetzt nicht unbedingt die Riesenproduktion ist, sondern der, wir haben es ja eingangs gesagt, der wirklich sich jetzt über die kleinen Kinos zu seinem Publikum gefunden hat und mit Mundpropaganda irgendwie immer mehr Leute dazu gebracht hat, da ins Kino zu gehen. Und das kann ja auch in eine ganz andere Richtung gehen. Und gerade bei sowas eher, ich sag mal, ohne das irgendwie despektierlich zu meinen, mit was eher abgespacederem als Thema, kriegst du jetzt auch nicht unbedingt so die Freunde des A24-Kinos unbedingt jetzt ins Kino gelockt. Aber das Ganze dann eben mit diesen Ideen noch zu verbinden und zusätzlich eben noch dieser Film zu sein, der auch einen Anspruch hat, ist, glaube ich, das, was dann auch durch die Bank ein großes Publikum einfach jetzt begeistert hat, weil es leicht verständlich ist, weil es trotzdem irgendwie ein cooler, actionreicher Film ist, der auch was bunter ist und was lustiger ist, aber trotzdem eben auch gleichzeitig zum Nachdenken anregt. Und wenn es nach mir ginge, sollte diesen Anspruch eigentlich sowieso jeder Film haben.
Ja, und gerade wenn du jetzt sagst, das Risiko, dass er eingegangen ist, also der mit einem Budget von laut jetzt Internetangaben, aber ich habe es auch an verschiedenen Orten mehrfach gelesen, deswegen gehe ich eigentlich davon aus, dass es auch stimmt, $25 Millionen. Du hast ja nie das Gefühl, dass der irgendwo sich zurückgehalten hat oder was irgendwie Einfallsreichtum oder so angeht, so nach dem Motto, das kann man mit dem Budget nicht umsetzen, Im Gegenteil. Die Umsetzung der Effekte, die den ganzen Film über auch sehr homogen wie aus einem Guss sich einfügen und sehr gut wirken, vor allem auch mit vielen kreativen visuellen Umsetzungen. Ja, die wirken halt immer auch viel teurer, als sie jetzt eigentlich sein können laut dem Budget. Ich habe da auch mal so, ich weiß nicht mehr, wo das war, ich hatte mich zuletzt wieder mehr ein bisschen mit meiner eigenen Kameraausrüstung und so beschäftigt und da viele Videos geguckt, was so Tutorials und solche Sachen angeht. Und irgendwo wurde erwähnt, dass, und das müsste man auch in verschiedenen Making-ofs sehen, dass die Regisseure teilweise für diese Multiversumsreise-Sequenzen, wenn die Hauptfigur dann so auf dem Stuhl zum Beispiel sitzt und plötzlich so rückwärts von irgendeiner Kraft nach hinten gezogen wird und dann durch mehrere Universum fliegt, auf diesem Stuhl sitzend und irgendwie durch alle Wände einfach durchfliegt und so, dass da ganz viele von diesen Sachen, die man sieht, die dann so links und rechts an ihr vorbeifliegen, halt genau mit der kleinen Blackmagic Pocket-Kamera gedreht wurden, die ich hier liegen habe, mit der wir auch teilweise bei Sundance unsere Vlogs gedreht haben. Die auch eine sehr gute Kamera ist, aber es ist jetzt nicht eine typische Kamera, die bei so einem Marvel-Film benutzt würde oder so. Für den Zweck und um dann mit weniger Budget einfach zu sagen, okay, wir reisen jetzt hier an ganz viele, wir schicken jetzt irgendwie 2 oder 3 Leute an ganz viele verschiedene Orte, um diese ganzen Surroundings aufzunehmen, die wir dann nachher im Schnelldurchlauf so links und rechts reinprojizieren ins Bild. Da sind sie halt einfallsreich und hemdsärmlich sozusagen gewesen. Und am Ende denkst du so, wow, die haben doch bestimmt 50 Millionen nur für diese Szene ausgegeben, weil das irgendwie cool aussieht. Und irgendwie auch nicht wie nur so ein generisches CGI Kram, wo einfach nur am Computer so ein paar bunte Lichter an die Seiten gemacht wurden.
Ja, also ich meine, du hast auch vor 20 Jahren schon coole Filme gemacht, die cool aussahen. Und hast dafür nicht die Unmengen ausgegeben. Und gerade jetzt, wo viele Sachen ja auch eigentlich dann noch verhältnismäßig günstiger sind, weil du nicht unbedingt analog drehen musst oder was weiß ich was alles, sollte das ja eigentlich machbar sein. Aber stattdessen kriegen wir ja irgendwie Filme, die 100 Millionen kosten, die zum Teil dann irgendwie noch total schlecht aussehen, wo du dir denkst, wo ist das Geld eigentlich hingegangen? Und ich finde, gerade jetzt bei so kleineren Filmen, da hatten wir in den letzten Jahren öfter mal Beispiele, wo wir gesagt haben, der Film hat es geschafft, mit wirklich einem vergleichsweise wirklich einem Mini-Budget visuell einfach cool auszusehen. Und auch einfach nur das zu machen, was aber auch notwendig ist, ohne viel Shishi drumherum, aber sich dann darauf so voll und ganz zu konzentrieren. Viele Sachen dann auch einfach practical zu machen und das einfach nur durch die Sachen zu ergänzen, die notwendig sind. Und dann hast du meistens sowieso den coolsten Look. Wenn du auch eine klare Vision irgendwie hast, was du machen willst. Dafür muss es nicht dann immer irgendwie das Allerteuerste vom Teuersten sein, wenn es dann einfach nur ins Nichts geht. Oder wie bei manchen größeren Blockbuster-Verfilmungen ja, dass alles irgendwie sich gegenseitig auch so aussticht, dass du einfach 100.000 Sachen hast, die gleichzeitig auf der Leinwand passieren und du kannst aber nichts davon wirklich zu schätzen wissen oder wahrnehmen, weil alles irgendwie lichtmäßig, farbmäßig sich total überlagert. Und ich meine, was habe ich dann davon? Dann gucke ich doch lieber hier so einen Film, wo du eine coole Action-Szene siehst, wo zwischendurch dann auch noch der ein oder andere nette Effekt reingestreut ist und das Ganze auch irgendwie legit aussieht, als irgendwie dann einfach nur so ein Bombasterei.
Ja, und ich zweifle irgendwie daran, wenn die Regisseure hier jetzt mit dem Konzept tatsächlich irgendwie bei Disney oder Warner Brothers erfolgreich das gepitcht hätten, dann hätten die gesagt, ja, nee, da braucht ihr aber mindestens 200 Millionen Dollar für, sonst kann man das gar nicht umsetzen. Dann hätten die Produzenten von den Studios gehabt und die hätten gesagt, nee, macht euch mal keine Sorgen, das Geld haben wir ja dafür. Da setzen wir die Michelle Yeoh hier irgendwie vor die Greenscreen und dann um den Rest macht euch mal keine Sorgen. Ist ja nett, dass ihr hier diese Storyboards mitgebracht habt, wie ihr euch das vorstellt, aber da haben wir ja unsere Artists für, die machen das schon. Die haben die Unreal Engine 5 und dann hätte es halt auch wieder alles ausgesehen, wie jeder Marvel-Film aussieht. Und das ist übrigens eine bemerkenswerte Sache und also es wundert mich jetzt inzwischen nicht mehr, weil die schon andere ähnliche Projekte so umgesetzt haben. Aber produziert ist das Ganze ja fast schon ironischerweise von den Rousseau-Brüdern. Mhm. Die Endgame und Infinity War als Regisseure gemacht haben, die Captain America mehrere Filme gemacht haben, die ja eigentlich für die erfolgreichsten Marvel-Filme verantwortlich sind. Aber vorher ja, glaube ich, auch eher nicht so Blockbuster-mäßig. Das ist ja nicht die Ecke, wo die herkamen.
Ich kann jetzt zwar auch nicht sagen, was sie davor gemacht haben, aber ist ja meistens so, dass die irgendwie ein, zwei kleinere Sachen machen und da irgendwie einen Erfolg verzeichnen können und dann von Disney direkt irgendwie aufgegriffen werden. Aber das ist ja auch wieder so ein Beispiel, finde ich, was wir ja öfter sehen, dass du Leute hast, die durchaus, wenn sie so ihre komplett eigenen Sachen, Herzensprojekte so ein bisschen verwirklichen, dass da auch coole Sachen bei rumkommen können, obwohl sie irgendwie dann bei Disney, Marvel, wie auch immer, dann eher so diese wirklichen Firmenprodukte abliefern, möchte ich mal sagen, wo dann auch, klar, man sagt zwar immer so, ja, die Russos haben das und das gemacht, haben den Avenger-Film oder so gemacht, aber da stecken ja auch immer noch ganz viele andere Sachen drin und da sind ja auch immer die von uns schon so oft erwähnten Interessen, die dann eben das Unternehmen dahinter noch hat, die dann da auch mit reinfließen. Du hast eine Serie, die du auch noch bedienen musst, du hast so viele Interessen, die da untergebracht werden müssen, dass du am Ende auch gar nicht mehr so klar ein eigenes Produkt hast, was du da selber rausgebracht hast und was dann durchaus verwässert ist. Und das, finde ich, siehst du dann bei sowas jetzt wieder ganz klar, dass wenn dann das Gegenteil ist, bei einer eher kleineren Produktion, wo wo sie da durchaus dann mehr Mitspracherecht hatten oder mehr Einfluss hatten, dass da dann auch trotzdem was Cooles bei rauskommen kann. Ohne jetzt nur schlecht zu reden, was sie bei Marvel gemacht haben, aber...
Naja, vor allem den Civil War, mit dem habe ich hauptsächlich vom Drehbuch her so ein paar Probleme. Aber trotzdem ist der mir immer als einer der besten Marvel-Filme in Erinnerung, gerade weil der in vielen Szenen ungewöhnlich krass practical von der Action und den Stunts ist und auch so einen eigenen Charakter als Film hat, im Gegensatz zu den meisten anderen. Und an den erinnere ich mich immer noch sehr klar und kann da irgendwie eine Handschrift noch erkennen. Ja, da muss ich nämlich immer dran denken, in erster Linie gar nicht an Endgame oder Infinity War, sondern meistens, wenn ich an die Russo Brothers denke, dann an Civil War. Ich habe aber nochmal nachgeguckt, die haben mehrere Jahre Regie bei vielen Folgen, aber auch als Produzenten Arrested Development gemacht und Community, die Serien. Damit sind die eigentlich bekannt geworden und das war so ziemlich auch das Einzige mit noch einer anderen Serie zusammen.
Und haben wir ihnen wohl ein bisschen zu viel Credit gegeben.
Sind aber inzwischen dank der Marvel-Filme die zweitmeist kommerziell erfolgreichen Regisseure aller Zeiten nach Steven Spielberg. Also.
Ja, werden die da doppelt gezählt, oder?
Frage ich mich jetzt gerade auch. Ja. Nee, aber um nochmal auf den eigentlichen Film zurückzukommen, was man da auf jeden Fall auch noch erwähnen muss, ist einfach das Cast. Also gerade was diese asiatisch-stämmigen Schauspieler angeht, da ist ja mit dem James Hong so eine absolute Koryphäe, der da den Großvater spielt natürlich, der da noch zu nennen im erweiterten Cast, dem Michelle Yeoh. Aber
die ja auch, das kann man an der Stelle mal sagen, natürlich auch ein richtig großer Name ist, ne? Also
genau, deswegen meine ich ja eigentlich neben Michelle Yeoh, weil die kennt man ja eh, also die ist ja sowieso schon bekannt. Wer noch so absolut herausragt, und das ist mir tatsächlich im Kino noch überhaupt nicht so bewusst gewesen, der Ke Huy Quan, der ihren Ehemann spielt, der auch quasi die Paralleluniversumsversion von diesem Ehemann ist, ja auch die Person, die ihr als Hauptfigur überhaupt erzählt, dass es parallele Multiversen gibt und dass sie gebraucht wird, weil sie das Multiversum retten muss und so weiter und er sie überall gesucht hat, beziehungsweise sie die Version von sich selbst ist, die ganz wichtig ist und jetzt in diese Thematik eingeführt werden muss. Dieser Ehemann, beziehungsweise der Schauspieler eben, der in diesem Film so mega krass souverän wirkt, als wenn das jetzt irgendwie so ein super etablierter, mega bekannter Star irgendwie aus dem Hongkong-Kino ist, der einem jetzt nur nicht ein Begriff ist, weil der nicht in amerikanischen Filmen so zu sehen ist. Der hat eigentlich seit Ewigkeiten kaum irgendwo so eine richtige Schauspielrolle mehr gemacht. Und wenn, dann sind das Sachen, die keiner gesehen hat oder die auch sonst keine großen Produktionen waren. Was zum einen daran liegt, dass er irgendwie früh in seiner Karriere aufgrund von mangelnden neuen Rollen einen anderen Weg eingeschlagen hat und vor allem dann Stunt-Coordinator geworden ist und halt so als Assistent in verschiedenen Departments hinter den Kulissen mehr seine Karriere weiterverfolgt hat. Aber fast alle werden ihn kennen als den kleinen Jungen aus Temple of Doom, Indiana Jones. Du nicht schummeln, Mr. Jones.
Shot around. Und?
Ja.
Als,
Und Goonies.
Data, ja.
Das ist tatsächlich so. Und wie gesagt, wenn du diesen Film siehst, vor allem irgendwie in der Originalfassung, denkst du, das ist so ein super etablierter Charakterdarsteller, der aber auch halt durch seine krassen Martial-Arts-Fähigkeiten voll am Start ist und so bestimmt so ein legendärer Hongkong-Schauspieler, den sie jetzt hier in amerikanischen Film gesteckt haben. Und dann guckst du so bei IMDb und siehst halt, Indiana Jones hat er den Kleinen gespielt, bei Goonies hat er so einen kleinen Jungen gespielt. Und ja, dann fast nichts. Eine ganz kleine Actor-Liste nur mit 15 Credits. Halt nur noch so ein paar Nebenrollen. Und wenn man dann nochmal so ein bisschen bei Wikipedia und so weiter liest und diverse Interviews, dann hat er selber das halt auch noch vielerorts gesagt, ich habe einfach überhaupt keine Rollen bekommen und habe dann gedacht, na gut, werde ich halt Stunt-Coordinator und...
Ja, er ist leider zu der Zeit auch Schauspieler gewesen, wo, das muss man ja wirklich sagen, asiatische Repräsentation in Filmen ja sehr, sehr, sehr gering war. Und wenn, dann war es ja wirklich nur diese Stereotype, die er im Prinzip mit seinen zwei Rollen, die er als Kind da hatte, ja auch komplett erfüllt hat. Also das waren ja auch nachträglich betrachtet natürlich sehr stereotype Charaktere. Aber wann hat man sonst groß asiatische Rollen in Filmen gesehen? Gerade Kinderrollen oder Rollen von irgendwie ja, jüngeren Darstellern. Da sind die einzigen zwei Sachen, die mir jetzt in Erinnerung sind, wo ich irgendwie Filme in meiner Jugend gesehen habe, wo das vorkam, war Bruce Lee und Jackie Chan. Und das waren ja meistens sogar dann auch eher Filme, die in China produziert wurden oder im Hongkong-Kino oder sonst was. Und nicht wirklich die amerikanischen Sachen. Die kamen ja auch dann erst weitaus später, beziehungsweise so Ende der 90er rum. Und ja, heutzutage hätte er vielleicht eine noch größere Karriere gemacht. Oder macht sie vielleicht ja jetzt auch noch.
Das ist auf jeden Fall gut vorstellbar, weil er hat in diesem Film, auch was diese emotionalen Momente angeht, so eine wichtige Rolle. Und er spielt sie halt so mit einer unglaublich glaubwürdigen Leichtigkeit in diesem absurden Szenario und mit allem, was er da sonst noch machen muss, von wirklich gut choreografierten Kampfszenen bis hin zu eben, er steht einfach nur als Schluck Wasser in der Kurve und ist traurig über seine Ehefrau. Ja, es ist Wahnsinn. Und da haben die Regisseure hier, beziehungsweise Produzenten und wer auch immer da das restliche Casting noch mitverantwortet hat, echt so ein Ass aus dem Ärmel gezaubert, damit auf den jetzt überhaupt zu kommen. Ne? Weil, wie sind sie überhaupt auf ihn gekommen, frage ich mich.
Eine Rolle, die ja auch, obwohl sie jetzt nicht unbedingt komplett riesig ist in dem Film, aber die einfach auch extrem wichtig ist für den ganzen Verlauf von der Story, ja, ja, für die Charakterentwicklung von den anderen. Aber wir wollen auch nicht vergessen, auch Jamie Lee Curtis spielt in dem Film mit. Ja. In so einer total seltsamen Nebenrolle. Also auch sie hat sich da dazu bereit erklärt, dann vielleicht auch ein bisschen aus der Komfortzone auszutreten, um bei so einem Film mitzuwirken, der ihr ja dann vermutlich als Projekt schon von vornherein gut gefallen hat, weil ich gehe mal nicht davon aus, dass sie ihr da die große Gage gezahlt haben.
Ja, das ist ein Projekt, da ist sie garantiert von einfach mega überzeugt gewesen und ja, das, weil das ist ja nicht mal nur so eine Art von Cameo-Auftritt oder sowas, wo dann so noch diese eine berühmte Hollywood-Person, die viele Leute kennen, die aber trotzdem jetzt gerade nicht zu teuer ist, also nicht auf dem Höhepunkt ihrer Karriere, so in zwei, drei Szenen so auf den Stuhl gesetzt wird, damit man die auch noch aufs Poster schreiben kann, sondern sie ist ja im gesamten Film in unterschiedlichsten Situationen, in unterschiedlichsten Szenarien ist sie ja drin und ein ganz wichtiger Bestandteil. Das ist schon Commitment auch von ihrer Seite gewesen. Also ich finde auch...
Und sie werben null mit ihr. Also ich habe zumindest im Vorhinein nicht gewusst, dass sie da mitspielt. Und für mich war das wirklich eine pleasant surprise, dass sie dann da plötzlich auftaucht. Ja. Also so ein Cameo, was dann auch einfach... Ja, es ist ja noch nicht mal ein Cameo, weil es eben auch eine relativ große Rolle ist. Aber was jetzt eben keineswegs irgendwie im Vorhinein ausgeschlachtet wurde.
Und ich dachte auch, als man sie zum ersten Mal gesehen hat, eben genau das. Sie spielte halt... so in der Hauptmultiversumsebene, in der wir anfangen, so eine
Finanzbeamtin?
Finanzbeamtin, genau, ja. Ist es ja auch, genau. Die sich da vor allem mit dem Laden das ist ja so eine Wäschereibetrieb dieser chinesischen Einwandererfamilie, da immer jedes Jahr rumschlagen muss, mit den ihren unvollständigen und nicht so ganz korrekt abgerechneten Finanzen und genervt ist von all solchen Fällen, die sie da immer bearbeiten muss, so erleben wir sie am Anfang. Und da dachte ich auch so, cool, dass Jamie Lee Curtis diese kleine Rolle spielt, ist so ein netter Gag am Rande, hat ihr bestimmt Spaß gemacht, diese genervte Finanzsachbearbeiterin da zu spielen und in den weiteren Szenen des Films werden wir sie nicht mehr wiedersehen, aber
es wurde immer abstruser und immer besser.
Ja, und facettenreicher und ich muss auch sagen, es ist mit Abstand die beste Rolle, in der ich sie seit, weiß nicht, 50 Jahren gesehen habe.
Vermutlich schon, ja.
Ja.
Definitiv besser als hier in den Halloween-Fortsetzungen.
Ja, das kommt noch oben drauf. Man wünschte, die Halloween-Fortsetzungen, vor allem der Halloween-Kills, wären nur in so einem schlechten Paralleluniversum von uns passiert, das inzwischen auch schon längst vernichtet wurde. Ja, und der Film, das ist, glaube ich, ein Aspekt, der kann dafür sorgen, dass, obwohl er auf jeden Fall auch rein objektiv gesprochen eine Meisterleistung ist und ein unheimlich mutiger, gewagter, in sehr eigen, ja, individueller Film. Ich glaube, wo er doch für manche Leute, für das Publikum ein bisschen schwierig sein könnte oder dass man dann doch die Lust verliert, sind eben diese krassen Wechsel zwischen Sachen, die kompletter Nihilismus sind, zu Sachen, die ultra-cartoonartig comic-mäßig sind, zu Sachen, die full-blown Hongkong-Action-Kino sind, dann wieder zu einer hundertprozentigen Familien-Drama-Geschichte. Und wie wir schon gesagt haben, eigentlich ist es genauso genial, weil diese Sachen halt nicht so separat sind, wie ich es jetzt genannt habe, sondern eigentlich sehr ineinander gegossen und ineinander fließen und die Übergänge alle Sinn machen und die Reihenfolge, wie man was sieht, alles Sinn macht. Aber das kann man trotzdem beim Gucken, wenn man sich an einzelnen Genre-Elementen stört oder wenn man manche Sachen einfach nicht so gut mitverfolgen kann von Anfang an, dann können, glaube ich, diese Wechsel einen schon stören und dann kann das den Film irgendwie so ein bisschen disruptiv, das Filmerlebnis so ein bisschen stören, wenn man da nicht offen für ist, für diese Extreme, die sich da oft abwechseln.
Klar, kann man so sehen, aber ich glaube, was auch so ein bisschen für den Erfolg spricht, den der Film hat, ist, dass für jeden irgendwie sowas dabei ist. Dass der Film auch sehr kurzweilig erzählt ist, weil eben immer was passiert. Und selbst wenn es diese Stellen gibt, die vielleicht nicht für jeden was sind, dann bist du immer auch ganz schnell bei was anderem. Und der Film deckt eben so ein großes Spektrum an verschiedenen Sachen ab. Sei es eben so ein Actionfilm, sei es eine Komödie, sei es irgendwie was Tiefgründiges. Alles kommt vor, alles kommt in so einer, in so einem kurzen Abstand voneinander vor. Das ist auch so für Leute mit einer relativ kurzen Aufmerksamkeitsspanne wirklich kein krasses Investment ist, sage ich jetzt mal, den Film zu gucken. Ne? Also,
aber alles für sich ist auch immer auf einem sehr hohen Niveau, muss man dazu sagen.
Ja, eben, genau. Also, und deswegen glaube ich, selbst wenn es jetzt jemanden gibt, der nur 50% von den Sachen irgendwie enjoyable findet oder da Spaß dran hat, das zu gucken, selbst dann lohnt es sich irgendwie auch, den Film zu gucken, weil die Sachen sind dann trotzdem eben so gut, dass du trotzdem was draus mitnehmen kannst. Und es jetzt, also ich kann mir keinen vorstellen, der sich diesen Film anguckt und da anderthalb, zwei Stunden gelangweilt sitzt und nachher rausgeht und sagt, konnte ich jetzt nichts mit anfangen mit dem Film. Also ich glaube, irgendein Aspekt, irgendeine Sache ist da für jeden mit drin und das ist eben das, warum der auch dieses große Mainstream-Potenzial hat.
Ja, und ich glaube, weil er es auch schafft, eben gegen die Erwartungshaltung, die die meisten Leute aus verschiedensten Gründen an den Film haben, eigentlich gegen jede falsche Erwartungshaltung hat er das richtige Gegenmittel parat. Ne? Mhm. Also Leute, die sagen, ja, so Indie-Filme gucke ich nicht, die sind immer so dröge und langweilig, das ist mir zu wenig Action. Dieser Film ist voller absolut geil gedrehter Action-Szenen. Das ist so ein Multiversum-Science-Fiction-Film. Ich guck lieber, das ist mir immer zu gaga und unterkühlt, da fehlen mir irgendwie die Emotionen, da fehlen mir irgendwie das Bodenständige. Aber gerade das ist ja hier der Anker des Films. Das ist ja gerade das, was in dem Film am Ende besonders beeindruckt, dass er das dann noch ins Ziel bringt und du die letzten Szenen siehst, die dann fast wieder relativ normal vom Setting her sind im Vergleich zum ganzen restlichen Film. Und du sitzt da so nach allen möglichen genialen Sachen, die vorher so Science-Fiction, Fantasy-mäßig, Action-mäßig abgelaufen sind teilweise, wie viele Detours der Film genommen hat. Und dann bist du eigentlich wieder in so einer relativen Normalität, wo sich das meiste dann im Finale abspielt. und bist völlig umgehauen von den Emotionen, die da vermittelt werden, von der Tiefe, die die Charaktere inzwischen entwickelt haben und kannst dich so voll mit allem identifizieren und da mitfühlen und bist einfach nur beeindruckt, dass das nach all diesem, in Anführungszeichen, Kuddelmuddel so hervorragend auf dieser normalen Ebene seinen Höhepunkt sogar hat.
Ja, dann würde ich sagen, falls es noch nicht rübergekommen ist, wer den Film noch nicht gesehen hat, sollte ihn auf jeden Fall gucken.
Es ist auch einfach ein Film, wo wir online geschränkt sagen können, der hat es verdient, von jedem eine Chance zu bekommen, dass er gesehen wird.
Ich glaube wirklich, dass jede Person irgendwas aus dem Film mitnehmen kann und mindestens ein, zwei Mal im Film wirklich lacht und auch ein, zwei Mal eine coole Szene sieht, wo man sagt, dafür hat es sich gelohnt, sich den Film anzugucken. Und sei es nur irgendwann mal bei Prime oder Netflix oder was weiß ich was. He's waiting in the wings. The universe. He speaks of senseless things. Is so much bigger than you realize. Of all the places I could be, I just want to be here with you. Remember our mission concerning the fate of every single world of our infinite multiverse. There is no way I am the Evelyn you are looking for. Every rejection, every disappointment has led you here to this moment. Don't let anything distract you from it.